ARD. Ihr hört Auf der Spur. Die ARD-Ermittler-Krimis. Jede Woche ein neuer Fall. Immer zuerst in der ARD-Audiothek. Am besten sofort abonnieren.
Ja?
Sonja, bist du das, Sonja?
Natürlich, wer soll denn sonst an diesem Apparat sein?
Sonja, wir sollten uns nicht gleich wieder streiten.
Eben, das tun wir ja sonst zu Genüge.
Unser Sohn ist verschwunden, Sonja.
Das weiß ich.
Ja, möchtest du nicht nach Hause kommen und die Sache mit mir besprechen?
Nein.
Und warum nicht?
Weil ich mir nicht dein ratloses, wehleidiges Gejammer anhören will.
Blankenhorn. Sein erster freier Fall. Kriminalhörspiel von Uwe Friesel. Teil 1.
Ich verstehe gar nicht, warum dich das so aufregt. Es war doch vorauszusehen. Du hast es sogar insgeheim erwartet.
Nein.
Aber natürlich hast du es erwartet. Du hast es sogar darauf angelegt.
Red doch keinen Unsinn, Gisela. Ich bin einer Sache nachgegangen, die nach meinem Empfinden so gar nicht passiert sein konnte. Jedenfalls nicht hier in Hamburg.
Vielleicht unbewusst.
Was soll denn das schon wieder heißen?
Das gibt es doch, dass man unbewusst etwas herausfordern will.
Unbewusst, unbewusst. Mensch, Gisela, ich habe das doch nicht geträumt. Du warst doch selbst dabei, wie das anfing. Dann haben wir hier in der Küche gesessen. Hier an diesem Tisch.
Ja, und du bist dem Jungen fast an die Gurgel gegangen.
Ja. Weil ich es nicht glauben wollte, was sie da erzählt hat. Die haben mich herausgefordert, nicht ich die.
Na gut. Du wusstest nicht einmal, dass es sowas gibt, eine Arbeiterbuchhandlung. Und dass die Polizei da Durchsuchungen durchgeführt hat und was für welche.
Na also.
Das meine ich aber gar nicht, Guido. Ich meine deine ganz persönliche Anteilnahme. Deine plötzliche Sucht, dieser Sache nachzugehen. Von dem Augenblick an, wo du dich in deiner Beamtenehre gekränkt sahst, bist du losmarschiert. Da hast du alles getan, um diese angeblich so schiefe Darstellung der jungen Leute von dieser Arbeiterbuchhandlung zu widerlegen. Das konnte einfach nicht sein, dass die hanseatische Polizei unter so einem billigen Vorwand den ganzen Laden auseinandernimmt.
Nein, es konnte nicht sein.
Na, siehst du? Du hast es gar nicht wegen dieser Jungbuchhändler getan, sondern deinetwegen. Und je länger du das untersucht hast, desto mehr bist du amok gelaufen. Du hast Dinge bemerkt, die du vorher nie bemerkt hast, die du auch gar nicht bemerken durftest als loyaler Beamter.
Ich habe die Vorgänge rekonstruiert und bin ihnen nachgegangen.
Das war eben falsch. Du hättest nie den Ehrgeiz haben dürfen, die Rechtmäßigkeit des Vorgehens der Polizei nachweisen zu wollen. Denn das bedeutet ja, dass überhaupt Zweifel möglich sind.
Keine Kollegen. Keine Klimaanlage. Keine Auspuffgase, kein Motorenlärm. Keine Burgen, keine Kofferradios. Nur Sand und Wellen. Wenn man sich anstrengt, sieht man sich selber am Horizont verschwinden.
Guten Tag, Blankenhorn. Ehe man Sie mal zu fassen kriegt.
Mich kriegen Sie nicht mehr zu fassen. Ich verschwinde am Horizont.
Ich weiß. Wir haben ja genug überflüssige Mitarbeiter.
Ich sehe das anders, Herr Oberrat.
Sie haben Ihren Beruf verfehlt, Guido. Sie sollten Journalist werden.
Journalist? Warum nicht, Chef? Ich habe ja jetzt Zeit. Ich habe mir das ja alles in Ruhe überlegt. Es kommt mir so vor, als ob diese Frau mir folgt. Was will sie von mir? Fährt man extra 200 Kilometer mit der Bahn, um Ruhe zu haben, und schon läuft diese Frau hinter mir.
Guido! Warte doch, was läufst du denn so?
Muss das sein?
Was hast du nur für einen Schritt am Leib? Man holt dich ja kaum ein, Guido.
Sag nicht immer Guido.
Du weißt, das kann ich nicht leiden.
Du weißt, ich kann es nicht anders aussprechen.
Was willst du?
Sehen, wie es dir geht auf deiner Insel. Auf deiner Flucht.
Oh, mir geht's gut.
Ach, Guido.
Doch, doch. Allerdings noch besser würde es mir gehen, wenn du mich auf meiner Insel allein lassen würdest. Allein und in Ruhe.
Ach, du frisst das in dich hinein. Lass uns mal in Ruhe drüber nachdenken, drüber reden.
Also gut, in dieser Reihenfolge. Drüber nachdenken kann ich selber, wenn man mich lässt. Drüber reden willst du ständig, allerdings ohne drüber nachzudenken.
Das ist gemein von dir. Du weißt ganz genau, dass ich ehrlich
darum
bemüht bin,
dass du ständig redest, bevor du nachdenkst, ja. Wie jetzt gerade. Und das ist eben die falsche Reihenfolge.
Also sowas Schowihaftes wie dich gibt's ja wohl kein zweites Mal.
Das war nicht was daran Schowihaft sein
soll. Davon reden wir ja gar nicht.
Sondern?
Wir reden davon, dass du mich jedes Mal unterbrichst, wenn ich was Wichtiges sagen will. Wenn ich dir helfen will, eine Situation zu begreifen, mit der du offensichtlich nicht fertig wirst. Das verträgst du nicht, dass einer dir helfen will, noch dazu eine Frau. Nur du willst immer allen möglichen Leuten helfen, der große Blankenhorn.
Gisela, tu mir den Gefallen, fahr zurück.
Mir reicht's, Guido. Bilde dir ja nicht ein, dass ich mich noch ein einziges Mal um dich kümmere.
See. Dafür macht man jetzt Urlaub.
Ach, Herr Blankenhorn, das ist aber wirklich echt. Dabei sah doch alles so freundlich aus, als ich wegging.
Ja, stimmt, als ich wegging, sah alles sehr freundlich aus.
Ja.
Wo kann ich meine Jacke aufhängen?
Ja, im Heizungskeller, da ist extra eine Stange mit Bügel. Wir haben auch Gummistiefel in allen Größen, na, falls es mal länger regnet. Komm, kommen Sie mit. Darunter geht's. Ja, so schön. So, hier ist es. Praktisch, ne? Mhm. Hat mir mein Sohn angebracht mit einer Schlagbohrmaschine. Wissen Sie, bei diesen Betonwänden heute, also da brechen die Bohrer dauernd ab.
Genau. Kann ich das hier weghängen?
Selbstverständlich.
Sagen Sie, Frau Hinrichsen, was kann man auf der Insel hier dann noch unternehmen, außer spazieren gehen? Um diese Jahreszeit?
Naja, also die Ornithologen gehen ja bei jedem Wetter raus. Die kommen sogar extra um diese Jahreszeit auf die Insel.
Die Ornithologen, wieso?
Naja, die Ornithologen eben. Die vom Ramtumer Becken, die haben im Schilf so eine Hütte, wissen Sie? Sind Sie denn kein Ornithologe?
Nein, ich will erst einer werden, wissen Sie?
Ach.
Kann ich meine Schuhe hier an die Heizung stellen?
Na klar. Sie können ja auch mal ins Wellenbad gehen. Mein Gott, da fällt mir ein. Hat Ihre Frau Sie denn noch erreicht? Sie war so besorgt um Sie.
Meine Frau? Doch, ja. Sie hat mich eingeholt, unten am Strand. So was Schuhwiehaftes wie mich gäbe es kein zweites Mal, hat sie gesagt.
Solche Wörter verstehe ich nicht.
Ich auch nicht. Und dann ist sie auf meine Bitte wieder abgereist.
Aber sie hat doch extra ein Doppelzimmer bestellt.
Ja, sie ist eben sehr flink, aber nicht sehr vorausschauend. Oh, alles nass. Sie ist auch gar nicht meine Frau, zum Glück. Es bleibt bei dem Einzelzimmer. Ich zieh mich jetzt um und geh schwimmen.
Ist das nicht herrlich? Wie im richtigen Meer. Und dann dieser Blick durch die Glaswand. Sehen Sie doch mal, wie da hinten auf dem Meer das Licht so schräg einfällt, wie beim alten flämischen Meister. Jetzt hätte ich fast Wasser geschluckt.
Ich glaube nicht, dass das schmeckt. Passen Sie auf, die Wellenmaschine geht los.
Keine Sorge, ich gehe nicht so schnell unter. Jetzt! Sehen Sie doch mal den Himmel. Fehlt nur noch ein Segelschiff. Sind Sie öfter hier?
Das erste Mal.
Aber ich kenne Sie.
Was?
Ich kenne Sie.
Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Nehmen Sie doch mal die Badekappe ab.
Na schön. Weil Sie es sind.
Natürlich, weil ich es bin. Mensch, Guido. Guido Blankenhorn. Chemie 1, Latein 6.
Sonja?
Na, dämmert's endlich.
Sonja Borchers!
Gut siehst du aus. Wie du da vorhin in die Halle gekommen bist. Das Handtuch um die Schultern, schlank, sportlich. Warst du Bodybuilding oder Jogging?
Du übersiehst meine Glatze.
Tatsächlich, habe ich gar nicht bemerkt.
Nein, ich mache kein Bodybuilding. Ich gehe spazieren oder fahre mit dem Fahrrad um die Alster.
Du wohnst also jetzt in Hamburg?
Ja, seit 15 Jahren. Meine Wahlheimat sozusagen. Das heißt jetzt, naja.
Sag mal, hast du nachher noch ein bisschen Zeit? Ich kenne hier eine nette Bar.
Guido, Mensch, lass dich ansehen. Du bist dir ja direkt noch ähnlich nach so vielen Jahren.
Macht dir das nichts aus?
Wieso?
Ich meine, man erinnert sich vielleicht nicht gern an so eine Schülerliebe.
Ach, weißt du, wenn man erst mal 18 Jahre verheiratet ist, Hausfrau und Mutter.
So lange ist das her, ja.
Kommt dir plötzlich auch vor wie gestern, was?
Ja. Was waren wir für Kinder damals?
Kinder? Du, gleich nach dem Abitur habe ich geheiratet, weil ich wusste, ich war schwanger.
Aber doch nicht von mir.
Das macht dem kleinen Guido Angst. Da wird er ganz bleich um die Nase. Rudolf, machst du uns bitte zwei Caipirinhas? Mein Freund hier braucht eine Stärkung.
Du, Sonja, ich finde das nicht so komisch.
Ich hätte es sogar sehr schön gefunden, mein Lieber.
Also nicht von mir.
Leider nein.
Uff. Bitte versteh mich nicht falsch. Unsere Beziehung damals war sehr, sehr wichtig. Nur vielleicht etwas jugendlich.
Was hast du gegen eine jugendliche Beziehung?
Das verstehst du nicht, Sonja. Du hast da eben weniger Schwierigkeiten. Du hattest schon immer weniger Schwierigkeiten.
Niemand zwingt dich doch zu einer jugendlichen Beziehung. Freu dich, dass wir uns nach so vielen Jahren wieder über den Weg gelaufen sind, statt miteinander alt geworden zu sein. Naja. Aber vielleicht kann man ja auch ganz alleine alt werden.
Ich bin nicht alt. Das ist es ja. Ich bin ein 40-jähriger Pensionär.
Bist du krank? Hast du einen Arbeitsunfall gehabt?
Ein Arbeitsunfall, nicht schlecht. Ein Betriebsunfall gewissermaßen.
Guten Tag, Blankenhorn. Ehe man Sie mal zu fassen kriegt.
Ich sitze an 4 Fällen gleichzeitig. Ich bin überlastet.
Ich weiß. Da müssen wir demnächst ein zweites Sonderdezernat bilden. Wir haben ja genug überflüssige Mitarbeiter, die wir dafür abstellen können. Frau Loschütz, machen Sie doch bitte mal die Tür zu. Man versteht ja sein eigenes Wort nicht mehr. Wir sind ja so fabelhaft mit qualifizierten Mitarbeitern ausgerüstet in diesem Laden. Und Sie, Blankenhorn, was tun Sie in dieser Situation? Sie machen alles noch schwieriger.
Ich weiß nicht, Chef, worauf Sie anspielen.
So, wissen Sie nicht. Und dieser Brief hier aus der Abteilung Innere Sicherheit? Na, nun sitzen Sie doch nicht so scheinheilig da, Mann. Sie haben sich doch schon wieder in diese Angelegenheit mit dem Buchladen eingemischt, die Sie absolut nichts angeht.
Sie sind also der Ansicht, Herr Oberrat, dass eine Terroristenfahndung in einem bestimmten Häuserblock alle möglichen Verstöße gegen die Dienstvorschriften rechtfertigt.
Ach, davon kann keine Rede sein. Nur sind Sie nicht derjenige, der darüber zu befinden hat.
Die aus der Buchhandlung haben das fotografiert. Wie das da aussah, nachdem unsere Bereitschaftspolizei da gewütet hat. Sie haben ein Protokoll angefertigt und notariell beglaubigen lassen. Da sind Geschäftsunterlagen beiseite geschafft worden. Steuerbelege, Korrespondenz. Da sind Ofenrohre aus den Wänden gerissen worden. Ob Terroristen sich in Schornsteinen aufhalten.
Vielleicht hat man Waffen gesucht, was weiß ich. Es geht mich auch nichts an. Und Sie auch nicht, Blankenhorn. Das ist Sache des Verfassungsschutzes.
Aber wir haben Amtshilfe geleistet.
Nicht die Kriminalpolizei hat Amtshilfe geleistet, sondern, wie Sie eben gerade selber gesagt haben, die Bereitschaftspolizei. Und Sie müssen es ja wissen. denn Sie haben ja offenbar hinter dem Rücken der uniformierten Kollegen Namenslisten angefertigt. Namenslisten von Beamten, die in einem völlig legalen Einsatz waren. Eine Schweinerei, Blankenhorn.
Das sehe ich anders, Herr Oberrat.
So, immer noch.
Amtshilfe, gut. Aber welche Erklärung gibt es dafür, dass bisher noch jede Klage der Betroffenen gegen diese Art Amtshilfe irgendwo im Sande verläuft?
Wahrscheinlich, weil die Klage für ein ordentliches Verfahren auf Kosten der Steuerzahler nicht ausreicht. Und daran ändern auch Ihre zweifelhaften Namenslisten nichts. Was zählt, sind die Gesetze. Und die sehen eben so aus, dass die Polizei auf der Suche nach Terroristen den Häuserblock durchkämmen musste. Den ganzen Häuserblock, also auch Ihren sogenannten Arbeiterbuchladen, den vermutlich noch nie ein Arbeiter betreten hat.
Aber darum geht es doch gar nicht. Damit stellen Sie die Sache doch auf den Kopf.
Ach, ich bin es müde, Ihnen die Rechtslage immer wieder auseinandersetzen zu müssen. Als Ihr direkter Vorgesetzter, der Sie übrigens gefördert hat, wo er konnte, muss ich Ihnen... Sie haben Ihren Beruf verfehlt, Guido. Sie sollten Journalist werden. Wenn Sie sich wenigstens an Ihre Dienstvorschriften erinnert hätten, Mann... Aber nein, Sie müssen ja mit dem Kopf durch die Wand.
Ich konnte ja nicht ahnen, dass die Wand so massiv ist.
Prost, Guido. Auf die wiedergewonnene Freiheit.
Schöne Freiheit. Na, Prost. Was ist denn das für ein Gesöff?
Caipirinha heißt das. Hat mir ein Bekannter aus Rio mitgebracht. Und weil ich öfter mal in dieser netten Bar bin, habe ich mir gleich ein paar Flaschen hier deponiert. Na, schmeckt's?
Doch, doch.
Ach, schöne Freiheit, doch, doch. Mann, warum bist du denn so verbiestert? Du nimmst dir überhaupt nichts mehr wahr um dich herum. Komm, gib mir einen Kuss. In Erinnerung an alte Zeiten. Damit du wieder ein eigenes Gesicht machst.
Ein eigenes Gesicht? Gar nicht schlecht.
Du hättest mich damals nicht einfach gehen lassen sollen.
Nein. Das war dumm von mir. Wie man eben als Primaner ist. Und manchmal kommt es mir so vor, als wäre ich noch keinen Millimeter weitergekommen.
Ich wette, du hast immer noch Schwierigkeiten mit Frauen.
Du bist ja wohl so richtig zufrieden mit dir selber. Tja. Sonja, ich bin eben, gestrandet.
Deshalb habe ich Ihnen in Übereinstimmung mit dem Präses unserer Behörde einen Vorschlag zu unterbreiten. Wir sind an einer gütlichen Regelung interessiert, Blankenhorn. Hier, lesen Sie sich das durch. Und auf so eine blöde Art und Weise verliert man nun einen seiner fähigsten Mitarbeiter. Sie sind ein Esel, Blankenhorn.
Guido, er sitzt doch nicht da wie ein Fisch. Ist doch direkt beleidigend für eine Frau, wenn ein attraktiver Mann so verbiestert neben einem hockt. Damals in der Schule, da hast du mir wenigstens auf den Pullover gestarrt. Und wenn du dann gemerkt hast, dass ich das spüre... Du bist rot geworden und hast gesagt, du Sonja, ich mag deine Grübchen. Und vor lauter Aufregung über die Grübchen hast du gestottert. Weißt du noch, im Lateinunterricht? Ja, ich fand das herrlich.
Ich glaube, ich habe Kopfschmerzen. Mir dreht sich alles im Kopf.
Ich glaube eher, du hast den Caipirinha zu schnell runtergeschluckt. So ein Glas soll für den ganzen Abend reichen. Du, ich mach dir einen Vorschlag. Bring mich nach Haus, ich mach dir einen Kaffee. Na?
So, und jetzt noch ein paar Schritte den Gang runter. Da wären wir. Nicht groß, aber komfortabel.
Das kann man wohl sagen. Wie hoch sind wir hier?
12. Stock. Bei schönem Wetter kann man von der Küche aus bis Röme gucken. Setz dich doch.
Gehört dir dieses Luxusnest?
Mein Mann hat es mir geschenkt aus Steuergründen.
Du brauchst viel Geld, was?
Verdient ja genug.
So. Ich mag die Insel. Wandern, schwimmen. Und ab und zu leiste ich mir einen Liebhaber.
Na, dann ist ja alles bestens geregelt.
Ach, sei doch nicht so aggressiv, Guido. Du hast doch damit gar nichts zu tun.
Und dein Kind?
Gernot? Hat mich gern, glaube ich. Meist ist er ja im Tennisclub oder bei Schulfreunden oder sonst wo. Man sieht sich kaum noch. Er ist ja jetzt auch erwachsen. Die Kinder sind heute sehr früh selbstständig. Jetzt hat er noch so eine Honda oder wie das heißt, so ein Motorrad. Soll ich uns einen Kaffee machen?
Ich wollte eigentlich jetzt gehen.
Ach, bleib doch noch. Du bist erst 2 Minuten hier. Ach. Ja?
Sonja, ich muss mit dir reden.
Was ist denn nun schon wieder, Gerd?
Warum lässt du mich mit allen Problemen allein?
Du weißt doch sonst auch immer alles besser.
Sonja, unser Sohn ist verschwunden. Das geht doch auch dich an.
Deshalb bin ich ja nach Sylt gefahren, um nachzusehen, ob Gernot vielleicht hier ist. Oder bei den Wagners in Keitum.
Nein, da ist er nicht.
Wie willst du das denn wissen? Hast du etwa die Polizei hingeschickt?
Erstens habe ich bei den Wagners längst angerufen. Nicht? Das geht ja auch von Hannover aus, da muss man ja nicht extra hinfahren. Und zweitens habe ich heute Morgen einen Eilbrief bekommen. Das heißt, du hast ihn bekommen, aber ich habe mir erlaubt, ihn zu öffnen.
Ich verbiete dir, meine Post zu öffnen.
Ich habe mehrmals versucht, dich zu erreichen, aber du warst nicht da. Jedenfalls bist du nicht ans Telefon gegangen. Und dieser Eilbrief, der ist höchst seltsam.
Nun sag schon, was drinsteht.
Na, das möchte ich eigentlich nicht telefonisch mit dir bereden. Bitte nimm den nächsten Autozug und komm zurück.
Moment, Gerd. Wenn es so wichtig ist, warum leihst du dir nicht ein Flugzeug und kommst sofort hierher?
Du kriegst doch keine Flugzeuge mehr heute am Sonntag, das weißt du doch.
Dann kommst du eben morgen Abend.
Ich kann doch hier nicht weg.
Ja, ich weiß das Geschäft. Na schön, ich komme also zurück.
Ja, wann?
Na, morgen Nachmittag so gegen 3.
Gut, ich werde zu Hause auf dich warten.
Es war mein Mann. Merkwürdig.
Was ist merkwürdig?
Alles. Dass ich dich hier wiedersehe. Dass Gerd zu Hause auf mich warten will. Wenn es ihm so furchtbar wichtig ist, warum steigt er nicht sofort ins Flugzeug?
Ja, worum geht's denn?
Ach, unser Sohn, er ist wieder mal abgehauen. Und ich muss natürlich sofort zurück nach Hannover. Dabei ist der Hobbypilot der große Gerd Sautemann. Wenn er wirklich gewollt hätte, hätte er sich ein Flugzeug leihen und herfliegen können und Montag früh wieder zurück. Macht er doch sonst auch.
Um dich zu überraschen.
Wie meinst du das?
Na, wie man sich so gegenseitig überrascht in so einer schnellen Familie. Sportwagen, Flugzeug, Honda.
Lass doch die Ironie, Guido. Lass doch die verdammte Ironie.
Bleibt einem hier nur noch Ironie bei so viel Betriebsamkeit.
Meinst du, das hilft mir jetzt weiter, was du da redest? Siehst du nicht, dass ich schon jetzt einen Horror vor der Heimkehr habe? Merkst du nicht, wie beschissen alles ist?
Ist ja gut. Ist ja gut. Ich glaube, ich gehe jetzt.
Na, dann geh doch. Dann hau doch ab. Das könnte ja kompliziert werden.
Ach, Sonja.
Guido?
Ja?
Kannst du denn nicht hierbleiben? Wenigstens diese eine Nacht. Lass uns noch mal zusammen schlafen.
Bitte versteh mich nicht falsch, unsere Beziehung war damals sehr...
Sehen, wie es dir geht auf deiner Insel, auf deiner Flucht.
Aber nein, Sie müssen ja mit dem Kopf durch die Wand.
Passen Sie auf, die Wellenmaschine.
Binde dir ja nicht ein, dass ich mich noch ein einziges Mal um dich kümmere.
Wo ist Guido auf die wiedergewonnene Freiheit?
Aber ich kenne Sie, nehmen Sie doch mal die Badekappe ab. Binde dir ja nicht ein,
bitte versteh mich nicht falsch, unsere Beziehung war damals sehr...
Sehen, wie es dir geht auf deiner Insel.
Ich glaube, ich habe Kopfschmerzen, mir dreht sich alles im Kopf.
Guido. Hm? Bist du schon wach?
Inzwischen, ja. Was ist denn?
Mir ist bei der ganzen Sache nicht wohl.
Moment mal. Du wolltest doch unbedingt, dass ich bleibe.
Ach nein, ich meine doch die Sache mit Gernot. Er ist schließlich mein Sohn.
Wie lange ist er denn schon weg?
Eine halbe Woche. Du, so ein Motorrad, wie sein Vater ihm geschenkt hat, fährt 170 Sachen.
Nein. Beim Unfall hätte dir längst was gehört.
Ja, man kann doch jetzt nicht einfach sagen, irgendwann wird er schon wiederkommen.
Aber man könnte endlich mal die Polizei verständigen.
Das hat mir Gerd verboten.
Was? Hat er verboten, zur Polizei zu gehen?
Ja, es soll nichts unnötig aufgebauscht werden, sagt er. Das bringt nur die Firma in Verruf.
Hast du denn schon mal bei seinen Freunden nachgefragt? Oder Tennisclub, in der Schule?
Und da habe ich ihn erst mal krank gemeldet. Gerd will keinen Wirbel.
Wie lange, sagst du, ist der Junge schon weg?
4 Tage. Guido, kannst du nicht etwas unternehmen? Du kennst dich doch da aus.
Ich? Nein, ich bin nicht mehr bei der Kripo. Außerdem, ich war in der Mordkommission, nicht in der Abteilung für jugendliche Ausreißer.
Du könntest das doch auch privat machen, für mich. Natürlich gegen Bezahlung.
Geht nicht.
Warum denn
nicht? Weil es nicht geht, verdammt. Außerdem, wir müssen das deinem Mann verkaufen, wenn ich mich da reinmische.
Och, das wird sich schon finden.
Tut mir leid, das Problem müsst ihr allein lösen. Wir trinken jetzt noch schön zusammen Kaffee und dann mache ich eine Riesenwanderung durch die Kaiserdünen. Du fährst nach Hannover zu deinem erfolgreichen Mann.
Erfolgreich, laut, wehleidig, brutal.
Wenn dir der Kerl so unsympathisch ist, warum hast du dich nicht längst scheiden lassen?
Er wollte nicht. Er hat sogar mit Selbstmord gedroht. Aber dazu ist er ja viel zu feige.
Du sollst zumindest ausziehen können. Hier ja zum Beispiel.
Er hat mir immer den Jungen vorgehalten. Den hat er als so eine Art Faustpfand benutzt. Ich stecke Gernot in ein Internat, hat er gesagt. Ich hasse Internate.
Und jetzt giftet ihr euch an. Jeden Tag. Glaubt, eurem Sohn ist das egal, nicht?
Ja, so ungefähr. Ich tue ja, was ich kann, dass er so wenig wie möglich davon mitbekommt. Und vieles begreift er ja auch noch gar nicht.
Glaubst du? Sonja, ich bin wirklich nicht der richtige Mann dafür.
Sprich doch wenigstens mit ihm zum Teufel. Frag du ihn, warum er so darauf versessen ist, die Polizei aus dem Spiel zu lassen. Und was in dem Eilbrief steht, der an mich gerichtet war. Oder hast du Angst vor Gerd?
Ich kenne ihn ja gar nicht.
Sie sind also Privatdetektiv?
Ich bin ein ehemaliger Kripo-Beamter. Ihre Frau hat mir vom Verschwinden ihres Sohnes erzählt und weil wir uns von der Schule her kennen...
Ja, ich weiß. Sie haben noch Fragen an mich, sagt Sonja. Ich weiß zwar nicht, was ich Ihnen noch erzählen soll über das hinaus, was sie Ihnen schon mitgeteilt hat, aber wenn es Sie beruhigt, dann schießen Sie mal los.
Herr Sautemann, wie schätzen Sie das ein, wenn Ihr Sohn so einfach mir nichts, dir nichts verschwindet? Ich meine, welche Motive könnte er dafür haben?
Ja. Sie vermuten also, Gernot ist durchgebrannt.
Und davon gehe ich erst mal aus. Sie nicht?
Doch, du auch, sicher, ja. Er ist ja von der Schule nicht mehr nach Hause gekommen. Also zunächst habe ich gedacht, er hätte Hummeln im Hintern, nicht? Er wollte mal so richtig weit weg mit seinem Motorrad. Die Jungen sind im Alter eben
aber
so
inzwischen
sind.
Denken Sie da ganz anders.
Warum?
Ja, weil Sie Ihren Satz mit zunächst begonnen haben. Zunächst habe ich gedacht, sagten
ja,
Sie.
Ja, richtig, richtig. Inzwischen denke ich das nicht mehr. Denn inzwischen sind 4 Tage und 4 Nächte vergangen.
Ohne ein Lebenszeichen.
Ganz recht.
Sie haben auch nicht die leiseste Vorstellung, wo Ihr Sohn abgeblieben sein kann.
Nein, keinen Schimmer. Wenn hier überhaupt jemand was vermuten kann, dann ist es meine Frau. Denn ich bin ja von morgens bis abends im Betrieb. Nicht? Sonja, komm doch mal eben rein.
Was ist denn?
Herr Blankenhorn will noch ein paar Auskünfte von dir.
Wenn Sie gestatten, stelle ich Ihnen noch ein paar Fragen, Herr Sautemann.
Ja, bitte.
Haben Sie Feinde?
Sie meinen Konkurrenten.
Er meint wohl eher im privaten Bereich.
Ja, das kann man doch nicht auseinanderhalten in meiner Branche. Wo hört das Geschäftsleben auf? Wo fängt das Privatleben an? Das weißt du noch, Sonja. Das kann man doch nicht trennen.
Du meinst, du kannst das nicht?
Von allein läuft der Laden nicht. Die warten doch nur darauf, dass ich zurückstecke.
Sie meinen Ihre Konkurrenten?
Ja. Die tragen mir heute noch nach, dass ich günstigere Startbedingungen hatte damals, als es wieder losging. 48, Währungsreform. Da musste man eben was riskieren. Du rauch doch nicht schon wieder, Sonja. Das ist nicht gesund für dich. Dabei haben die zum Teil bei uns gelernt. Verstehen Sie? Ehemalige Fahrer von mir oder Prokuristen.
Wie zum Beispiel der Schmitz.
Ja, genau, der Schmitz. Ein Vertreter von uns. Hat sich die Kunden angesehen, wenn er auf Tour war, ob die Schulden hatten. Welche Rabatte die bei uns kriegten. Und dann hat er sich heimlich selber ein Warenlager aufgebaut, indem er sich an meine Mengenrabatte rangehängt hat. Bei den Erzeugerfirmen, Brauereien, Schnapsfabriken. Tja, und eines schönen Tages hat er gekündigt und meine Kunden beliefert. Oh, dem habe ich aber vielleicht was gehustet. Der hat einen Schuss von Bug gekriegt. Netten kleinen Brief von meinem Anwalt. Und dann machte der, dass er von der Bildfläche verschwand. Das sind doch alle Spitzbuben heute. Kann sich auf keinen mehr verlassen. Jetzt ist er bei irgendeiner Freihaus-Klitsche. Da verdient er nicht mal halb so viel wie damals bei uns. Aber er, der hat ja lieber rumspekuliert. Hat gedacht, er weiß so dies und das. Nicht wahr? Man hat ja so seine Sonderkonditionen. Muss ja nicht alles ausgeplaudert werden. Sonst kommen sie plötzlich alle an. Dabei... Wir kalkulieren so scharf, da steckt so gut wie gar kein Gewinn mehr drin. Jedenfalls nicht im Flaschenbier. Da gehen die doch eher zu den Supermärkten.
Das interessiert doch Herrn Blankenhorn gar nicht.
Doch, doch, das interessiert mich
wir
schon.
Wir waren ja nun mal bei dem Thema, Sonja, nicht?
Es geht aber um Gernot und nicht um deinen fabelhaften Schnapsladen.
Nun distanzier du dich bloß nicht so davon, ja? Du lebst schließlich auch von dem fabelhaften Schnapsladen. Und nicht so schlecht kannst du den Rauch nicht woanders hinblasen.
Ich sehe mich jetzt mal ein bisschen im Zimmer von Gernot um, wenn Sie gestatten.
Aber bitte, die Treppe rauf und gleich links. Der schönste Raum im ganzen Haus. Mit Dachgarten und eigener Außentreppe zum Swimmingpool. Ich möchte mal wissen, wie viele junge Leute so ein Zuhause haben.
Nachdem du ihm so viel Belanglosigkeiten erzählt hast, willst du ihm nicht endlich den Erpresserbrief zeigen?
Kann ich doch immer noch. Erstmal soll er mit seinen eigenen Vermutungen rausrücken.
Wahnsinnig schlau.
Das musst du schon mir überlassen, ja?
Er könnte zum Beispiel vermuten, das Ganze sei inszeniert.
Von wem?
Von dir.
Von mir? Bist du verrückt? Was soll ich denn für ein Interesse daran haben, mit meinem Sohn eine Entführung zu inszenieren?
Von der Entführung weiß doch Herr Blankenhorn noch gar nichts. Darüber schweigst du dich ja aus.
Ja, ich habe meine Gründe.
Vielleicht hast du das Verschwinden von Gernot ja wirklich inszeniert, um mir Angst einzuflößen, damit ich endlich ein bisschen mehr Interesse für dich zeige. Dein Laden, die Familie.
Du überschätzt dich, Sonja, wenn du meinst, du könntest mich zu derartigen Spielchen veranlassen. Dein Desinteresse nehme ich in Kauf, um die Firma nicht zu gefährden.
Genau das scheinen auch die Erpresser sehr gut zu wissen. Das schreiben sie ja extra in den Brief hinein.
Was schreiben die in den Brief rein?
Na, dass du die Polizei nicht einschalten sollst, weil das den guten Ruf deiner Firma gefährden könnte.
Solche Typen haben natürlich Angst vor der Polizei.
Du liest nicht genau genug, Gerd. Wo ist der Brief?
Ich habe ihn in der Brieftasche. Zur Sicherheit. Hier.
Da steht. Hier. Raten Ihnen dringend, nicht die Polizei einzuschalten, denn das könnte Ihren Geschäften schaden.
Na und? So was schreiben Erpresser immer, Warnung vor der Polizei.
Nein, nein, nein. Normalerweise schreiben die, dem Opfer passiert was, wenn die Polizei eingeschaltet wird. Hier steht, dem Geschäft passiert was.
Hier steht Geschäften, nicht Geschäft. Die drohen nicht mit einer Bombe.
Richtig. Sie drohen mit dem guten Ruf der Firma. Sie kennen dich also sehr gut. Denn ebenso wie du mein Desinteresse an der Firma in Kauf nimmst, würdest du die Erpressung in Kauf nehmen. Nur damit diese Firma nichts von ihrem ungeheuren Renommee einbüßt.
Erstens haben Sie mich noch gar nicht erpresst, sondern nur geschrieben, dass mein Sohn in Ihrer Gewalt ist. Und zweitens ist es nur angemessen, wenn ich versuche, keinen Fehler zu machen. Ich will doch das Leben von meinem Sohn nicht gefährden, das ist doch logisch.
Aber der Brief, Schatz, droht ja gar nicht mit einer Gefährdung deines Sohnes, der im Übrigen auch meiner ist.
Ja, ja, das fällt dir immer dann ein, wenn du darauf gestoßen wirst.
Du Miststück!
Ach Gott, Sonja, so war das doch gar nicht gemeint. Ich hab doch nur sagen wollen, du kannst doch das Problem nicht einfach wieder auf mich abwälzen. Wo ich mich sowieso schon von morgens bis abends abrackere. Damit ihr es gut habt. Ja, ihr, Gernot und du, Sonja, komm zurück, ich will mit dir reden.
Superman. Der Meister des Uranus. Der Schreckliche. Das schwarze Auge. Begegnung der fünften Art. Strahlenbrigade. Das Geheimnis der roten Sphinx. Raumkreuzer M42 greift ein. Sag mal, in welche Klasse ging dein Sohn eigentlich?
In die 11. Aber sag doch nicht ging. Das klingt, als hättest du ihn schon abgeschrieben.
Naja, da es doch deinem Ehemann zufolge so gar keine Nachricht von ihm gibt. Wozu braucht er eigentlich einen so großen Schreibtisch? Nichts. Keine Tagebücher, keine Schulhefte, keine Liebesbriefe.
Ich sagte doch, er ist von der Schule aus weg.
Er hat doch nicht ständig den gesamten Schreibtischinhalt in der Schulmappe.
Ich kann dir nicht sagen, was er sonst noch darin aufbewahrt. Ich hab das doch nicht kontrolliert.
Hier ist was. Tennisbälle. Hat er schon benutzt.
Er spielt sehr gern Tennis. Gott sei Dank.
Warum Gott sei Dank?
Na ja. Hatte ein paar nette Bekannte. Junge Leute alles.
Hat er keinen Freund dort, den er auch mit hierher gebracht hat? Zum Schwimmen vielleicht?
Er kennt ein Mädchen. Mhm. Inge heißt sie, glaube ich. Blond, kurze Haare, sieht gut aus. Man spielt wohl auch gut. Da steht ein Foto von den beiden.
Wo?
Na da, in dem Plastikwürfel auf dem Schreibtisch.
Ist aber kein Foto drin.
Was? Hast du das rausgenommen?
Nein, wie käme ich dazu?
Komisch.
Was war auf dem Foto zu sehen? Ich meine, standen Sie beieinander, hielten Sie Händchen, saßen Sie am Tisch?
Sie saßen auf Gernots neuem Motorrad.
Kannte er noch andere Mädchen?
Soweit ich weiß, nein. Warum fragst du nicht Gerd?
Was dein Mann dazu zu sagen hatte, hat er ja erst mal gesagt. Und mir will er ja offenbar nichts sagen. Was haben wir denn hier? Eine falsche Rückwand, sieh an. Sag mal, hat dich das eigentlich nie gewundert, dass außer diesem Schreibtisch, der mitten im Zimmer steht und dem Bett an der Wand und diesen blöden Schaumstoffwürfeln, hier die reine Ödnis herrscht?
Ich dachte, das ist heute so bei den jungen Leuten.
Ist mein Haar noch oder sowas?
Ja, hier.
Das ist mit Folie überklebt. Das ist ein Schreibtisch, wo man eigentlich von hinten noch Bücher einstellen kann. Jetzt hat er diese Spanplatte da eingeklemmt. Moment. Sauber gemacht. Magnetverschlüsse. So, lass mal sehen, was dein Sohn vor dir versteckt.
Sonja, ich will mit dir reden, verdammt!
Dann tu's doch, du Ochsenfrosch!
Sonja!
Ja, Gerd? Was ist denn?
Schachtel Munition. Fast leer. Eine Zielscheibe. Zweimal die 8, einmal die 10.
Aha, hier bist du also. Komm, ich muss mit dir reden.
Besitzen Sie eine Pistole?
Ich? Nee, wozu?
Na, vielleicht, um das Grundstück zu schützen. Besitzer von Eigenheimen haben doch neuerdings Anwandlungen.
Ja, wir haben einen Schäfer und komm.
Herr Sautemann, nochmal die Frage. Warum haben Sie keine Vermisstenanzeige aufgegeben?
Was könnte denn dem Jungen passiert sein, Ihrer Meinung nach?
Vielleicht hat er sich erschossen.
Der? Sich erschossen? Womit soll Gern und sich denn erschossen haben?
Mit einer Pistole zum Beispiel.
Das meint, der weiß doch nicht mal, wie eine Pistole aussieht. Außerdem ist er viel zu feige.
Feige? Wie kannst du denn sowas sagen, Gerd? Wie kommst du denn plötzlich zu so einer Behauptung?
Mensch, ich sehe doch, wie er vor Angst zittert, wenn er neben mir im Flugzeug sitzt. Du musst mal ihn doch förmlich reinzerren. Andere Jungen würden jubeln, wenn ihr eigener Vater mit ihnen in der Gegend rumfliegt.
Er schießt aber nicht schlecht. Sehen Sie mal. Eine 10, zwei 8.
Was sind denn das für Scheiben? Wo kommen die her?
Das frage ich Sie. Sie sind nicht gerade sehr mitteilsam, Herr Sautemann. Also, denken Sie noch mal genau darüber nach, warum Sie noch nicht zur Polizei gegangen sind. Wenn ich Ihnen helfen soll, Ihren Sohn zu finden, müssen Sie schon etwas gesprächiger werden. Eins sage ich Ihnen gleich, ich werde ein angemessenes Honorar fordern. So, und jetzt fahre ich in die Stadt und trinke irgendwo in Ruhe einen Kaffee und einen Cognac. Damit ich wieder etwas freier atmen kann. Ich melde mich dann wieder. Übrigens, ich habe nur deshalb ein Interesse an der Sache, weil Ihre Frau und ich gemeinsam die Schulbank gedrückt haben, als ich etwa so alt war wie Ihr Sohn jetzt. Falls er noch am Leben ist, Herr Sautemann.
Idiot! Weiß von nichts und plustert sich auf. Ich sag dir noch so eine Beleidigung von dem und ich vergesse mich.
Feigling.
Du, nimm dich in Acht.
Statt deine lächerlichen Drohungen auszustoßen, sag mir lieber, was es mit diesen Schießübungen auf sich hat.
Wie soll ich denn das wissen? Du hast es ja auch nicht gewusst. Oder hast du es gewusst?
Warum untersagst du mir, Guido, den Brief zu zeigen, damit er weiß, dass Gernot noch am Leben ist?
Ach, Guido. Unverschämte Forderungen stellen und dumme Vermutungen äußern. Als wären wir die Täter und nicht die Opfer.
Wenn du jemand Besseres weißt, dann hol ihn doch. Na los doch, lauf zum Telefon, du Flasche.
Heute Morgen ist noch ein Brief gekommen.
Wo ist er?
Ich habe ihn weggeschlossen.
Gib ihn her sofort.
Nein, ich will erst wissen, worauf das alles zielt. Dann gebe ich ihn weiter. Und zwar an Leute, die ich für kompetent halte.
Merkst du denn nicht, dass wir Zeit verlieren? Du beteiligst dich daran, Spuren zu verwischen. Es geht um deinen Sohn.
Ach, und worum geht es dir? Wieder mal? Gemeinsam die Schulbank gedrückt, wenn ich sowas schon höre.
Du Ignorant. Du eifersüchtiger Dummkopf. Ich denke, du willst dich vergessen. Nun schlag doch zu, du Waschlappen. Na los, schlag doch zu!
Der Sautemann? Ach, der ist soweit in Ordnung. Spinnt ein bisschen manchmal. Mimt einen dicken Otto. Klappt aber nicht so ganz. Das heißt, schießen kann er ganz gut. Hat so eine Spatzenkanone, so ein Mini-Colt. Sonst ist er ja eher eine Niete in Sport und so. Hängt am Bahn wie ein Aufwischlappen. Jetzt hat er ein Motorrad. Kann er wieder was vorzeigen. Braucht er wohl. Aber sonst ist er ganz in Ordnung. Mir macht er immer die Matheaufgaben. Ist er ganz versessen drauf, mir die Matheaufgaben zu machen. Jetzt, wo er fehlt, habe ich prompt eine 5 geschrieben. Aber so Sagen Sie mal, warum wollen Sie das alles wissen? Ich denke, Gernot ist krank.
Mensch, Dieter hat doch Aufschlag. Nicht du, Teddy. Teddy! Oh, Mann.
Die spielen gut, die beiden, was?
Ja, ja, es geht so.
Ich glaube, ich würde nicht mal den Ball treffen.
Ja, dann sind Sie ja wohl fehl am Platz. Versuchen Sie es doch mal mit Ping-Pong.
Wie Gernot Sautemann. Der war ja auch fehl am Platz.
Das kann man wohl sagen. 0:30! Na, Dieter, das läuft heute wohl nicht so richtig, was?
Sie wissen, wo er ist?
Wer?
Na, Gernot Sautemann.
Nee, interessiert mich auch gar nicht.
Auf dem Foto wirken Sie aber interessiert.
Was denn für ein Foto? Mann, Sie gehen mir jetzt echt auf die Nerven. Wer sind Sie eigentlich und was wollen Sie hier?
Rausfinden, wo Gernot Sautemann abgeblieben ist.
Wieso, ist der weg?
Ja. Seit 4 Tagen spurlos verschwunden.
Sind Sie von der Polizei?
Nein. Untersuche das im Auftrag seiner Eltern. Könnten wir nicht im Clubhaus einen Kaffee trinken und dabei über Gernot Sautemann reden?
Ach, ich sagte doch schon, das interessiert mich nicht.
Sie sind aber meine letzte Hoffnung, bestimmte Dinge zu begreifen. Davon kann das Leben von Gernot Sautemann abhängen. Und damit sollten Sie nicht auch nachher rumspielen, wie mit seinen Gefühlen.
Sie neigen zu Übertreibungen, was?
Nein, ich habe Indizien für meine Vermutung. Vielleicht ergibt das, was Sie wissen, zusammen mit dem, was ich weiß, ein genaueres Bild.
Ach Mensch, begreifen Sie denn nicht, Mann. Der Gernot, der ist für mich Luft. Der kriegt bei mir keinen einzigen Bonbon mehr.
Eben. Das ist vielleicht genau der Grund, weshalb er jetzt in Gefahr ist. So was verkraftet nicht ihn. Sind ja nicht alle so robust wie Ihre beiden Cracks da.
Einstand! Mensch, dräng dich mal an, Dieter, das kannst du noch schaffen. Also gut. In einer halben Stunde gegenüber der Theke am Fenster, ja? Aber denken Sie sich genaue Fragen aus, damit ich merke, Sie wissen, wovon Sie reden. Ich mache hier nämlich keinen Seelenstriptease. Ich lasse mich da nicht in irgendwas reinziehen.
Bis später. Du, Sonja? Sonja? Du klingst so leise.
Guido, Gott sei Dank, wo warst du? Warum hast du nicht angerufen gestern?
Ich habe mich umgesehen. In der Schule, im Tennisclub. Mir ist etwas Bestimmtes aufgefallen. Interessiert es dich?
Ich dachte schon, du hättest die Nase voll und wärst wieder abgefahren.
Wäre ich auch fast. Aber dein Sohn erinnert mich an jemanden. Dieser jemand hat mal als 17-Jähriger von innen die Wohnungstür zugehalten, als seine Eltern nicht da waren und das Mädchen von nebenan rein wollte. Dieser jemand war auch immer der Feigste und der Schwächste. Ja, Sonja, mein Vater war wie dein Mann. Nur, dass er mit seinem Sohn keine Rundflüge macht und ihm kein Motorrad schenkt. So kostspielige Mutproben konnte er sich nicht leisten. Stattdessen schlug er ihn mit einer Reitgerd. Hing sonst an der Wand neben einem Säbel und einem Geweih. Erbstücke vom Großvater. Aber vielleicht ist es ja ohne Prügel noch viel erniedrigender. Gernot war völlig isoliert, Sonja.
Aber das stimmt doch nicht. Er ist ständig bei seinen Freunden oder im Tennisclub. Vor lauter Betriebsamkeit kam er doch schon fast nicht mehr nach Hause.
Vor lauter Einsamkeit. Hängte sich wie eine Klette an die Leute. Inge sagt, sie hat Gernot seit 10 Tagen völlig geschnitten, nur um ihn loszuwerden. Er ist hinterher hergelaufen wie ein geprügelter Hund. Hat schon feuchte Finger gehabt, wenn er ihr nur die Hand gab.
Das hätte er mir doch erzählen können. Deshalb haut man doch nicht einfach ab.
Er hätte es dir nicht erzählen können, Sonja. Begreif das doch endlich.
Du bist eben ein großer Psychologe.
Ach. Gib doch endlich zu, dass du nichts von ihm weißt. Wenn ihr was für euren Sohn tun wollt, müsst ihr wenigstens ehrlich sein. Gernot ist dir doch völlig fremd. Hat er überhaupt noch mit dir geredet? Ja oder nein?
Nein.
Na also. Mit seinem Vater konnte er schon gar nicht reden. Er ließ ihn ja auf Schritt und Tritt spüren, dass er ihn für einen Feigling hält.
Ausgerechnet Gerd.
Lasst doch mal eure miese Ehe aus dem Spiel.
Na schön. Du weißt also genau, warum Gernot nicht mit mir reden konnte.
Ich habe seinen Spind geöffnet, Sonja. Im Tennisclub. Unter seinem Trainingsanzug lag ein Stapel dänischer Pornohefte. Hat er vorher in der Schreibtischrückseite verborgen, nehme ich an.
Aber dänische Pornohefte, Guido, lassen doch nicht den Schluss zu, dass er mit seiner Mutter nicht über seine Probleme
redet.
Nein,
aber dass der Junge sexuelle Probleme hat, den Schluss lassen sie immer hinzu. Und das war dir offenbar nicht so klar. Du hast mir so eine richtige nette Tennisbeziehung geschildert, wo sich alle Probleme sozusagen von ganz von selbst lösen. Aber diese Inge verachtet ihn. Verstehst du?
Du meinst also, deshalb ist er abgehauen?
Das könnte der eine Grund sein. Der andere ist sein Foto. Von dir und deinem Mann und einem Dritten.
Ein Dritter? Was für ein Dritter?
Das Foto lag in einem der Hefte. Weißt du, Sonja, ich habe den Eindruck, dass ihr beide mir bestimmte Tatsachen verschweigt. Eure Ehe mag noch so kaputt sein, ihr haltet trotzdem irgendwie zusammen. Wenn es eurem Sohn den Kopf kostet. Hallo? Bist du noch da?
Sprich weiter.
Ich kenne dich doch auch anders.
Es ist eben vieles falsch gelaufen. Das meiste. Warum hast du mich damals einfach so gehen lassen, Guido?
Weil ich damals genauso Angst vor Frauen hatte wie dein Sohn heute. Deshalb.
Also, was ist nun mit dem Mann auf dem Foto?
Ein schlanker, blonder Mann. In offenem, weißem Hemd. Deine Hand liegt auf seiner Schulter. Während zwischen dir und Gerd ein Abstand ist. Im Hintergrund sind Flugzeuge.
Na, dann ist es eben der Fluglehrer oder ein Bekannter von uns, der ein Sportflugzeug besitzt. Oder ein Geschäftsfreund von Gerd.
Also, ich komme heute Abend vorbei, wenn dein Mann zu Hause ist. Dann werdet ihr mir erklären, um wen es sich handelt.
Aber dieser Mann ist mir doch furchtbar egal. Es geht doch um Gernot.
Gernot ist dieser Mann aber nicht furchtbar egal. Für ihn ist er furchtbar bedrohlich. Und deshalb hat er beschlossen, ihn zu töten.
Gernot? Ach, das ist doch undenkbar.
Auf das Foto ist fein säuberlich eine Zielscheibe eingezeichnet, mit Zirkel. Und die Körpermitte dieses Mannes ist das Zentrum, die Zehen. Gernot hat die Pistole mitgenommen.
Aber Guido, ich sag dir, der Junge tut doch keiner Fliege was zuleide. Er ist völlig unfähig, jemanden umzubringen.
Zweimal die 8 und einmal die 10, Sonja. Der Mann ist in Lebensgefahr. Und dein Sohn ist in Gefahr, zum Mörder zu werden. Wie mir scheint, deinetwegen.
Hallo? Hören Sie, ich habe Ihr schönes Gespräch mitgehört. Sie sind eine taube Nuss, Blankenhorn. Nichts wissen Sie, gar nichts. Ich kenne inzwischen auch Ihre Vorgeschichte und ich weiß, warum Sie aus dem Polizeidienst rausgeflogen sind. Sie arbeiten ja offenbar lieber mit Terroristen zusammen.
Moment, das ist eine...
Sie betreten mein Haus nicht mehr, sonst passiert was. Vor allen Dingen lassen Sie meine Frau in Ruhe, ist das klar? Ist das klar?
Haben Sie schon länger die Angewohnheit, die Gespräche Ihrer Frau abzuhören?
Geht ja ein Dreck an!
Überlegen Sie sich bis heute Abend, ob Sie das Verschwinden von Gernot der Polizei melden wollen oder nicht. Und welche Konsequenzen Sie aus dem Foto ziehen wollen, das ich gefunden habe.
Foto? Das können Sie ja in den Hut stecken, Mann. Das hat nichts, aber auch gar nichts mit dem Verbleib meines Sohnes zu tun.
Dann wissen Sie also, wo Ihr Sohn ist. Interessant. Haben Sie Sonja schon verraten?
Sie haben kein Recht, meine Frau beim Vornamen zu nennen. Sie haben kein Recht, in mein Haus einzudringen.
Ich wollte Ihnen aber gern dieses Foto vorlegen. Zur Identifizierung.
Wagen Sie es nicht, auch nur die Gartenpforte aufzumachen. Ich hetze den Hund auf Sie.
Und jetzt haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch.
Der Bundestag hat in seiner heutigen Sitzung das neue Urlaubsgewährungsgesetz verabschiedet, das eine Neuregelung von Urlaubsansprüchen bei Arbeitnehmern und Selbstständigen vornimmt. Es sieht vor, dass alle Bundesbürgerinnen und Bürger vor Antritt eines Urlaubs ein ärztliches Attest benötigen, in dem bescheinigt wird, dass sie nicht nur urlaubsreif, sondern auch urlaubsfähig sind.
Schmitz, da müsste...
Willkommen im Haus Müßiggang, Herr Schmitz. Wir freuen uns, Sie in unserem Hotel begrüßen zu dürfen.
Wann haben Sie das letzte Mal Urlaub gemacht?
Sagen Sie, stimmt es, dass hier schon Thomas Mann gewohnt hat und auch Strawinski?
Ja, das ist richtig.
Also so richtigen Erholungsurlaub.
Was stresst euch am Arbeitsplatz am meisten?
Erstens Ärger mit KollegInnen, zweitens dauernde Erreichbarkeit, drittens
Überlastung.
Dauernde Erreichbarkeit.
Dauernde Erreichbarkeit.
Dauernde Erreichbarkeit.
Dauernde Erreichbarkeit.
Dauernde Erreichbarkeit.
Dauernde Erreichbarkeit.
Na, dann wäre das ja geklärt.
Ganz Deutschland leidet an einem Burnout. Aber damit ist jetzt Schluss.
Nach § 8b dürfen Sie die Reise zum jetzigen Zeitpunkt nicht antreten.
Wie bitte?
Stattdessen schicken wir Sie in eine Pre-Holiday-Klinik, wo Sie urlaubsfähig gemacht werden.
Und der Flug? Die Hotels? Die Miete der Geländewagen? Das ist doch Freiheitsberaubung!
Schluss mit Fastfood-Reisen, Travel-Hacks und Selfie-Flut. Wahre Erholung wird zur Bürgerpflicht.
Herr Schmitz, ich verstehe Ihre Enttäuschung. Aber Sie werden es gar nicht genießen können. Verstehen Sie doch. Sie sind aus medizinischer Sicht nicht urlaubsfähig. Und da greift § 8b.
Ich bin ein freier Mensch.
Die Erschöpften. Eine Hörspielserie in 10 Folgen. Von Oliver Sturm. Ab 28. April in der ARD-Audiothek.